Offside Technikfokus.
Offside and online.
Hallo, seit es Smartphones gibt, gibt es auch die Frage, welches Betriebssystem ist denn für blinde oder sehbehinderte Menschen besser geeignet, iOS oder Android? Früher war die Antwort einfach, Apple hatte die besser ausgereiften Bedienungshilfen und mehr barrierearme Apps. Heutzutage ist die Antwort aber nicht mehr so einfach. Android hat in einigen Bereichen sehr stark aufgeholt und um uns mal ein aktuelles Bild zu verschaffen, spreche ich jetzt mit jemand, der sich sehr gut mit der Materie auskennt und der, wie er mir verraten hat, vor kurzem sogar auf Android umgestiegen ist. Herzlich willkommen im Offside-Podcast, Julian Franke.
Hallo Robby, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, treue Hörende kennen die Stimme auch schon. Du hast letztes Jahr für diesen Podcast die Apple Vision Pro Glasses vorgestellt. Aber sag doch vielleicht trotzdem nochmal was zu deiner Person, wer du so bist und was dich bei diesem Thema sozusagen zum Experten macht.
Sehr gerne. Also, wie du es ja schon gesagt hast, ich bin Julian Franke. Die Leute, die damals den Apple Vision Pro Podcast gehört haben, wissen auch, dass ich in Dortmund Journalistik studiere. Und ich beschäftige mich schon wirklich jahrelang mit Technik. Ich bin damals so ganz allmählich eingestiegen in die ganze Apple-Materie, habe dann angefangen, Präsentationen zu gucken, wenn die neuen Produkte vorgestellt werden und so weiter. Bin aber tatsächlich auch von Android gekommen. Also mein erstes iPhone war da, mein erstes Smartphone war damals ein Samsung Galaxy S5. Danach kam das A5 und dann tatsächlich erst mein erstes iPhone. Und ich hatte damals dann schon so ein paar Erfahrungen gemacht mit TalkBack. Und das war damals ein Riesensprung, als ich dann das iPhone hatte. Das waren Welten. Jetzt entwickelt sich ja aber auch Technik immer weiter und ich habe diese Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt in den letzten Jahren. Man kann quasi sagen, Technik ist so ein bisschen mein Hobby, mein Steckenpferd, einfach der Bereich, in dem ich mich sehr gerne bewege und in dem ich mich auch sehr gerne informiert halte. Und dann hatte ich nach diesem Apple Vision Pro Podcast einfach auch mal mir die Frage gestellt, oder die Frage hatte ich schon länger im Hinterkopf: Wie ist das denn eigentlich aktuell? Ist es immer noch wirklich so glasklar, dass man sagt, Apple ist barrierefreiheitstechnisch besser als Android? Oder hat eben Android inzwischen doch auch aufgeholt? Dann bin ich hingegangen und habe Testgeräte angefragt, dass ich halt auch aus eigener Erfahrung dann sprechen kann und nicht nur mit Leuten, die zum Beispiel nur Android oder nur iOS können, weil mir ging es ja dann wirklich um den Vergleich.
Ja gut, dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Also wir nehmen mal an, wir haben jetzt uns frisch ein Smartphone gekauft und wir packen das jetzt aus. Kann man da schon Unterschiede feststellen, was bei der Einrichtung so geht und was nicht geht?
Grundlegend funktioniert das erstmal relativ ähnlich. Wenn ich ein iPhone starte oder auch ein Android-Smartphone, dann kann ich sehr schnell auch die Bedienungshilfen starten. Was dabei dann allerdings wichtig ist, dass man weiß, wie, also bei iOS ist es ja so, dass man dreimal die Power-Taste drückt hintereinander und dann aktiviert sich VoiceOver zum Beispiel direkt. Bei Android gibt es das auch. Da kommt es dann auf das Modell an. Also ich hatte sowohl ein Google Pixel Smartphone als auch jetzt aktuell ein Samsung Galaxy Smartphone. Und zum Beispiel bei Samsung ist das so, dass man da dann, ich glaube es war die Lautstärke-Wippe, also sowohl den Lauter- als auch Leiser-Button einfach eine Weile gedrückt halten muss. Dann kommt erstmal eine Meldung, mit dieser Geste aktivieren Sie TalkBack, wenn Sie fortfahren wollen, bestätigen Sie das nochmal, dann muss man es nochmal machen, dass man das quasi nicht aus Versehen aktiviert und dann ist es an und dann kann man tatsächlich relativ gut diese Geräte einrichten. Was dabei dann aber natürlich wichtig ist, die meisten Leute werden ja schon ein Smartphone haben, es kommt eben wirklich drauf an, von welcher Plattform kommt man. Wenn man jetzt Android-übergreifend zum Beispiel geht und sagt, man geht von einem Google Pixel zu einem Samsung oder von einem Samsung zu einem Samsung, ist das bei Samsung relativ nahtlos. Wenn man jetzt aber von iOS kommt, ist das mal mehr, mal weniger gut. Also von iOS zu Google bin ich relativ gut gekommen damals. Ich habe es leider von iOS zu Samsung nicht wirklich hinbekommen, weil ich dann damals ein Backup hatte, aus dem ich es wiederhergestellt habe. Deswegen kann ich da jetzt nicht die Erfahrungswerte machen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn man jetzt von Android zu iOS wechselt, das ist mitunter eine halbe Katastrophe. Da hatte ich so ein bisschen meine Probleme dann, als ich umgeswitcht bin. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn dich das interessiert. Aber grundlegend, die Einrichtung funktioniert erstmal relativ ähnlich. Also man muss, wenn man kein Account hat, sei es jetzt ein Google-Account, ein Samsung-Account oder ein Apple-Account, erstmal einen anlegen. Wenn man schon einen hat, dann meldet man sich da einfach mit den Daten an. Und dann kommt es eben auch drauf an, hat man ein Hat man schon ein Backup, was man wiederherstellen kann, dann funktioniert das ja immer ganz gut. Oder möchte man es halt von einem anderen Gerät übertragen, je nachdem, was man vorhat, funktioniert es dann ja, das einigermaßen gut. Also mit Talkback und VoiceOver kann man da alles ansteuern und im Endeffekt kommt man dann bei dem Startbildschirm raus. Und was dann tatsächlich eher der Unterschied ist, ist dann weniger die Barrierefreiheit, sondern eher einfach die spezifischen Funktionen, die eben iOS und Android mitbringen, was dann quasi den Einrichtungsprozess unterschiedlich macht.
Ja, ich kann mir vorstellen, also das, was es eigentlich schwierig macht, ist, dass man halt eine neue Bedienphilosophie lernen muss und nicht alle Gesten, die man so kennt, genau gleich funktionieren. Also ich erinnere noch, das ist allerdings ja auch schon wieder Jahre her, dass man früher was man bei iOS Rotor nennt, da musste man bei Android immer so einen Kreis auf den Bildschirm malen. Und das hat nicht immer gut funktioniert. Also das ist natürlich vorprogrammiert, dass man da dann, also man sich darauf einlassen muss, dass man halt auch Neues erstmal lernen muss, ne?
Genau, wobei die Gesten inzwischen haben sie sich verändert. Es gibt jetzt immer noch dieses, was man, also bei iOS macht man den Rotor ganz klassisch, wie man es kennt, ne? Die Finger, die sich quasi so umeinander drehen. Bei Android ist es inzwischen tatsächlich so, dass man mit drei Fingern nach links oder rechts streicht. Und ich glaube, es geht auch oben und unten, das ist egal. Und dann wechselt man quasi durch das, was man bei iOS Rotor-Optionen nennen würde. Und das Scrollen, was ja bei iOS mit drei Fingern passiert, das passiert bei Android mit zwei Fingern. Und das finde ich tatsächlich auch sehr angenehm. Das hat mir sehr gefallen, weil dieses mit den drei Fingern scrollen, das finde ich manchmal ein bisschen behäbig. Da muss man mal gucken, wie positioniere ich jetzt meine Hand am besten und so. Mit zwei Fingern, oder es kommt auch mal zu einer Fehleingabe, weil ja mehr Finger im Spiel sind. Mit zwei Fingern geht das tatsächlich erstaunlich angenehm. Hat mir sehr gefallen. Und inzwischen ist es dann wirklich so, man wählt mit dieser Dreifingergeste die Rotor-Option aus. Und dann ist es wie bei iOS auch, dass man einfach mit einem Finger nach oben oder unten wischt, um dann die entsprechenden Variablen, die es da gibt, dann auszuwählen und das dann anzuwählen. Das geht schon. Und so was das Klassische angeht, von einem Element zum nächsten navigieren, indem man nach links oder rechts streicht mit einem Finger, das ist bei beiden Systemen identisch. Oder auch der Doppeltipp, um dann am Ende ein Objekt zu aktivieren. Was ich allerdings sehr vermisse bei Android, das ist der geteilte Doppeltap. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist, wenn ihr quasi mit dem Finger über den Bildschirm geht oder halt so streicht, dadurch quasi die Elemente fokussiert, dann reicht es, wenn ihr den Finger noch auf dem Display habt, mit einem anderen Finger, mit einem zweiten Finger einfach kurz aufs Display zu tippen und das ist dann quasi äquivalent zu einem Doppeltap. Das gibt es bei Android leider nicht und das war schon erstmal eine Umstellung, weil ich finde den geteilten Doppeltap wahnsinnig toll. Das erhöht nochmal deutlich die Geschwindigkeit, mit der man durch ein System navigieren kann.
Ja, das finde ich auch sehr praktisch. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem, was wahrscheinlich für die meisten Leute das wichtigste Kriterium ist, nämlich der Screenreader. Also VoiceOver oder Talkback. Kann man da mal einen Vergleich anstellen, was die so bieten, wo sie sich unterscheiden, wo einer mehr Features oder bessere hat als der andere?
Gerne. VoiceOver ist ein grundsolider Screenreader und ich würde sagen, der punktet vor allem in Sachen Performance. Der ist ja wirklich ins System richtig implementiert, ist Talkback mehr oder weniger auch. Es wird nur als eine Art separate App gelistet im Android-Verzeichnis, aber das liegt einfach daran, dass Android generell irgendwie modularer ist. Und wie gesagt, man merkt das VoiceOver an, dass das so einfach systemintegriert ist. Ich nehme an, dass es auch damit zusammenhängt, weil es quasi eine unmittelbare Reaktion hat. Also wenn ich jetzt einfach mit einem Finger von einem Element zum nächsten gehe, passiert das quasi sofort. Während ich bei Samsung oder auch bei Google immer das Gefühl hatte oder auch jetzt habe, dass das so ein kleines bisschen behäbiger ist, dass es mal mehr, mal weniger schnell geht. Dann muss er auch manchmal erst weiterblättern, automatisch quasi, bevor er dann zum nächsten Element fokussiert. Während das bei iOS und iPadOS und so weiter ja wirklich ganz smooth, ganz toll funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der an iOS geht. Was bei Talkback wiederum toll ist, wenn man das denn möchte, kann man da auch noch andere Text-to-Speech-Engines installieren. Also bei iOS müssen wir ja mit den Stimmen leben, die wir kriegen. Und bei Talkback könnte man halt sagen, okay, wenn ich jetzt mit dieser einen überhaupt nicht zufrieden bin, mit dieser einen Text-to-Speech-Engine, dann lade ich mir einfach irgendeine andere runter und kann die dann installieren. Und dann habe ich eine Stimme, die mir gefällt. Da ist meine Erfahrung, bei Google ist nur das Text-to-Speech von Google vorinstalliert. Bei Samsung hat man zumindest die Wahl zwischen Samsung und der Google Text-to-Speech-Engine, die mir nebenbei bemerkt, besser gefällt. Also die von Google gefällt mir stimmlich besser als die von Samsung. Und innerhalb dieser Text-to-Speech-Engines kann man dann nochmal verschiedene Stimmen auch auswählen, je nachdem auch, in welchem Land man ist, mehr oder weniger. Was bei Android auch ganz nett ist, oder das haben an sich erstmal beide, so erweiterte Funktionen wie zum Beispiel die Braille-Bildschirmeingabe, die finde ich tatsächlich auf iOS auch besser, weil man da ja, wenn man jetzt auf der Tastatur ist, einfach nur mit zwei Fingern, also mit am unteren Rand, am oberen Rand zweimal tippen muss und zack ist die Braille-Bildschirmeingabe da. Und die ist auch deutlich responsiver, also die reagiert einfach auch deutlich schneller, zuverlässiger meiner Ansicht nach. Während jetzt die von Android nicht schlecht ist, also ich arbeite mit der genauso gerne, die ist nur ein bisschen umständlicher zu aktivieren, weil man da dann erst unten auf die Tastaturauswahl gehen muss. Wenn jetzt zum Beispiel gerade eine ganz normale Querztastatur angezeigt wird, muss man die dann erstmal deaktivieren, also quasi umschalten in so einem Dropdown-Menü, und dann aktiviert sie sich auch in jedem Textfeld automatisch, und wenn ich dann doch mal wieder auf die Samsung-Tastatur möchte, muss ich das wieder umschalten. Das ist auch so ein Umweg, der mir nicht so ganz zusagt. Wo dann Android allerdings wieder vorne liegt, ist sowas wie das Thema Bildbeschreibungen. Also wir kennen das ja zum Beispiel von iOS, dass wenn man jetzt in die Fotos-App geht, da so eine ganz grobe Beschreibung schon passiert. Also dass zum Beispiel, keine Ahnung, gesagt wird, schwarzer Hund oder irgendwie sowas. Das war es dann aber auch schon. Das war jetzt ein Beispiel, weil ich das mal mit einem Foto von meinem Hund ausprobiert habe. Wenn ich das bei Talkback mache, da läuft ein generatives KI-Modell auf dem Gerät. Also es verlässt in dem Fall dann nicht euer Handy dann, wenn ihr jetzt diese Bildbeschreibung abruft. Da muss man dann das Talkback-Menü aufrufen. Das macht man mit einem einfachen Drei-Finger-Tipp, also einmal mit drei Fingern aufs Display patschen und dann öffnet sich dieses Talkback-Menü. Und da gibt es ganz oben den Punkt Bildbeschreibung. Und wenn man den anklickt, dann läuft das eben durch so eine generative KI. Und dann kriegt man eine etwas ausführlichere Beschreibung von dem Bild. Dann sagt es zum Beispiel eben, ein schwarzer Hund sitzt auf einer Wiese, im Hintergrund ist ein Haus und der Hund sieht glücklich aus. Bei Samsung aus irgendeinem Grund nur auf Englisch. Bei Google habe ich die Beschreibung auch auf Deutsch bekommen. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. An sich, die Systeme funktionieren ja gleich. Und es ist auch die gleiche Kernanwendung, die da im Hintergrund quasi läuft. Das ist der Android AI Core. Aber ja, irgendwie funktioniert das nicht. Aber das ist unglaublich praktisch, weil bei iOS habe ich es bisher immer so gemacht, wenn ich Bilder erkennen lassen musste, bisschen detaillierter, habe ich die entweder mit Seeing AI geteilt, wo es ja auch diese Be My AI Funktion gibt, oder nee, nicht mit Seeing AI, mit Be My Eyes, Entschuldigung.
Ja.
Also ich habe es mit Be My Eyes geteilt, oder eben mit Seeing AI kann man es auch machen, gerade für Texterkennung. Und jetzt brauche ich halt wirklich nur diese eingebaute Funktion, egal wo ich bin. Also egal, auf welchem Bild ich bin, ob das jetzt in WhatsApp ist, ob das im Internet ist, ob das in der Galerie ist, egal. Ich kann dieses Ding aufrufen und habe dann, wenn zum Beispiel auch Text im Bild ist, auch direkt eine Texterkennung mit dabei und kann mir das auslesen lassen. Und das ist ein Feature, was ich echt fantastisch finde. Aber sonst sind die Screenreader wirklich relativ ähnlich in dem, wie sie arbeiten. Und wenn man sich entscheiden müsste, würde ich sagen, bei Performance ist es definitiv iOS. Aber wenn es dann um solche Sachen geht wie Bildbeschreibung, dann würde ich sagen, hat Android die Nase vorn.
Aber lass uns nochmal bei der Braille-Eingabe bleiben. Ich wollte das nochmal jetzt nachfragen. Also bei iOS kann ich ja auch mit der Braille-Eingabe, kann ich ja Apps aufrufen. Das finde ich immer ganz praktisch, weil man dann nicht zum sechsten Bildschirmseite navigieren muss, sondern ich aktiviere einfach auf dem Homebildschirm die Braille-Eingabe und tippe meinetwegen WHA und dann kann ich sofort WhatsApp aufrufen. Das geht dann bei Android nicht, oder wie?
Das habe ich bei Android tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil meistens suche ich die Apps über, bei Apple habe ich sie meistens, wenn ich sie schnell gebraucht habe, über Spotlight gesucht. Und bei Android funktioniert das ähnlich, dass ich dann einfach ins Suchfeld quasi gehe. Das müsste ich mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich nicht, weil die Braille-Bildschirmeingabe, wie ich es ja gesagt habe, kannst du bei iOS ja überall aufrufen, einfach mit dieser Aufrufgeste oder halt über den Rotor. Während bei Android eben schon eine Tastatur da sein muss, um überhaupt erstmal in den Modus zu kommen.
Ja, okay. Und kannst du was zur Kurzschriftübersetzung bei beiden sagen?
Kurzschrift bieten sie beide an. Ich nutze nur immer gerne die Vollschrift lieber. Das ist mir von der Eingabe her ein bisschen angenehmer. Was mir allerdings gut gefallen hat bei iOS, ist so dieses Thema IE EISCH, ne, die ganzen Zeichen, die kann man ja quasi mit dem Kürzel, also mit dem SCH-Zeichen, dem CH-Zeichen, dem EI-Zeichen und so weiter, kann man die ja eingeben, auch in der Vollschrifteingabe. Das geht bei Android nicht. Da muss ich wirklich, wenn ich in Vollschrift bin, jeden einzelnen Buchstaben ausschreiben und das war erstmal schon eine ziemliche Umgewöhnung.
Ah ja, das ist ja schon mal eine sehr interessante Information, weil ich finde, das macht ja auch das Schreiben so schnell. Also man ist ja teilweise wirklich schneller als sehende Menschen, weil man eben auch, also weil man erstmal Braille überhaupt schreiben kann und dann eben auch diese kleinen Kürzungen hat.
Richtig, ich bin da auch ein Riesenfan von. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt die Braille-Bildschirmeingabe noch nicht ausprobiert habt, aber Braille schreiben könnt, investiert auf jeden Fall mal die Zeit da rein, es auszuprobieren. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man wird halt immer schneller, je nachdem, wie schnell man sich auch daran gewöhnt. Und dann ist man wirklich wahnsinnig schnell im Schreiben. Also ich mache das nur noch. Die Onscreen-Tastatur nutze ich höchstens mal, wenn ich ein Sonderzeichen brauche oder so.
Wie sieht es denn aus mit der Verfügbarkeit von barrierefreien Apps? Früher war, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, war es ja wirklich eindeutig so, dass die barriereärmeren Apps immer auf iOS verfügbar waren.
Ich würde sagen, grundlegend funktionieren Apps, die ich auf iOS genutzt habe, auch ziemlich gut auf Android. Es gibt eine App, da wo ich mir meine Lebensmittel bestelle, die läuft auf iOS deutlich besser. Bei Android habe ich manchmal das Problem, dass ich Schaltflächen anklicke und die gehen einfach nicht, also sie werden einfach nicht aktiviert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Lieferzeit auswählen möchte oder einfach bestellen möchte. Das ist manchmal unglaublich nervig. Das dauert dann immer ewig, bis ich da einen Workaround gefunden habe. Oder auch scrollen. Also wenn ich jetzt eine lange Liste an Dingen habe, zum Beispiel an Sachen, die ich häufiger gekauft habe, und ich will jetzt nicht alles davon bestellen und möchte einfach mal ein paar Seiten weiter runter scrollen, aus irgendeinem Grund funktioniert die Scrollgeste nicht und ich muss wirklich von Element zu Element gehen. Und da bin ich dann fast schneller, wenn ich die gezielte Suche benutze. Auch wahnsinnig nervig. Aber alles in allem, die Apps, die man so täglich nutzt, das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, welche Apps man täglich nutzt, die laufen tatsächlich ähnlich gut. Obwohl man da tatsächlich auch merkt, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, TalkBack ist ein kleines bisschen behäbiger mitunter, verspringt schnell mal, das passiert bei iOS nicht so oft. Entsprechend hat man da mitunter für ein bisschen mehr, zeitlich ein bisschen mehr Aufwand bei gewissen Apps, gerade wenn es jetzt viele Eingabefelder gibt, zum Beispiel wenn man im DB Navigator oder einer anderen Navigations-App irgendwas eingeben möchte. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren. Und eine App, die man jetzt auf jeden Fall mal namentlich nennen muss, weil sie es halt ist, ist ja der ÖPNV-Navigator. Ich finde den ja toll, weil man da verschiedene Verkehrsverbünde auswählen kann. Und den gibt es für Android einfach nicht. Der ist einfach nur iOS-exklusiv. Und dann muss man sich für Android eben mit anderen Apps behelfen. Zum Beispiel dann eben mit der App, die man ohnehin braucht vom lokalen Verkehrsanbieter. Aber wenn man dann in einer anderen Stadt ist, ist es dann vielleicht auch ratsam, noch die App zu installieren. Und so hat man dann mehr Apps auf dem Handy. Das fand ich ein bisschen ärgerlich. Kommt man aber auch rein. Und generell, wenn es jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Spiele daher, ne, Audio Games. Da hat man vermutlich auch die etwas größere Auswahl auf iOS, weil das dann einfach Voice-Over optimiert ist und generell Apple optimiert und weil wahrscheinlich auch dieser Gedanke immer noch bei vielen Entwicklern vielleicht auch im Hinterkopf ist, dass das iOS für die Blinden- und Sehbehinderten-Community einfach angenehmer ist. Oder vielleicht stellt Apple da auch bessere Tools zur Verfügung. Das kann ich natürlich nicht sagen.
Okay, dann kommen wir mal zum Thema Sprachassistenten. Da muss ich ja sagen, also ich empfinde Siri inzwischen als künstliche Dummheit. Also das ist
Tja.
manchmal frappierend, was nicht verstanden, also einfachste Fragen oder Anweisungen, die also bei anderen vergleichbaren Systemen durchaus auch funktionieren und so, ne? Also das ist schon komisch. Was sagst du denn dazu im Vergleich?
Das ist ein himmelweiter Unterschied und da liegt der Vorteil definitiv bei Android, weil Android ja inzwischen durch Google die Gemini-Integration hat. Gemini ist das KI-Modell, das generative KI-Modell von Google. Und die kann man quasi alles fragen. Also Siri kannst du ja zum Beispiel auch aufrufen, indem du den Seitenbutton gedrückt hältst, die Seitentaste, oder eben einfach, indem du den Aktivierungsbefehl sagst. Das ist bei Gemini genau das Gleiche. Also man kann einen Aktivierungsbefehl sagen, der damals für den Google Assistant gegolten hat, oder man drückt halt die Seitentaste. Das ist das, was ich eher gerne mache. Ich weiß nicht, ich bin so ein Tastenmensch. Und dann ist das eben ein generatives Modell. Das heißt, man kann in natürlicher Sprache sprechen, man kann sich verhaspeln, man kann ihr eine komplexere Aufgabe geben. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, erstelle mir ein Event für kommenden Dienstag um 13 Uhr mit dem Betreff Interview und füge mir am Tag vorher noch eine Erinnerung hinzu. Das kann ich sagen und dann macht Gemini das. Mal mehr, mal weniger gut. Also ich habe das einmal gemacht und dann hat es mir die Erinnerung für jeden Montag, der dann folgte, auch eingespeichert. Aber okay, an sich war erstmal alles da, was ich haben wollte. Und wie gesagt, es kann alles sein. Manchmal habe ich auch einfach eine Frage zu Android, weil ich noch nicht so lange bei dem System bin, nach dem Motto, wie mache ich jetzt dieses, wie mache ich folgendes, wie zum Beispiel installiere ich auf Android eine eSIM, habe ich jetzt kürzlich gefragt, weil wir demnächst unterwegs sind und da werde ich eine lokale eSIM brauchen, sonst wird das unglaublich teuer, mobile datenmäßig. Da hatte ich keine Ahnung, wie ich das bei Android mache, also habe ich Gemini gefragt, habe das dann von ihm beschreiben lassen, habe es dann nachgeprüft und es stimmte dann auch. Und dadurch, dass das System halt auch ziemlich ins allgemeine Betriebssystem integriert ist, kann es eben auch wirklich viele Dinge tun. Also Anrufe tätigen, irgendwelche Navigationen starten oder wenn ich jetzt wissen will, wie lange brauche ich mit dem Auto von hier bis Hamburg, kann ich sie das auch fragen und dann macht sie das einfach direkt. Und das ist fantastisch. Das ist richtig cool. Obwohl man sagen muss, Anrufe tätigen, das ist sehr behäbig. Da merkt man, es ist ein generatives Modell, weil dann verschiedene Schritte nötig sind. Erstmal muss Gemini verstehen, okay, er will jemanden anrufen. Dann muss Gemini merken, ah ja, ich muss jetzt in die Systemintegration. Und dann muss es merken, okay, dann brauche ich jetzt Telefon und diesen Kontakt. Und das dauert in Summe einfach ein bisschen länger, als wenn ich jetzt zum Beispiel, das kann sie ja dann doch mal ganz gut, wenn ich jetzt Siri frage, rufe bitte den und den an. Das läuft meistens sehr gut. Gefährlich wird es dann nur, wenn man Leute mit ähnlichen oder gleichen Namen hat, wo sich dann vielleicht der Nachname nur unterscheidet. Da muss man dann bei Siri meistens sehr deutlich sein, wen man genau haben will. Manchmal fragt sie einen ja auch, wen man will, manchmal nicht. Bei Samsung gibt es dann noch den Samsung-eigenen Sprachassistenten Bixby, aber der ist auch sehr behäbig. Und das Problem bei Samsung ist tatsächlich, dass die Spracheingabequalität nicht so akkurat ist wie die von Google oder die von Apple. Dementsprechend versteht mich Bixby auch sehr schnell mal falsch. Also Bixby könnte theoretisch schneller Anrufe tätigen als Gemini. Das Problem ist nur, dass Bixby mich in 3 von 4 Fällen falsch versteht und ich dann irgendwen anrufe, wo ich keinen Bock drauf habe. Und das ist dann auch wieder schwierig. Deswegen, ja, nutze ich dann wahrscheinlich, also meistens gehe ich einfach ins Adressbuch und suche mir die Nummer selber raus. Aber von allen anderen Aspekten her ist Gemini fantastisch. Zumal man da auch eine Live-Funktion aktivieren kann, ne? Kann man dann live mit ihm kommunizieren und die Kamera dabei freigeben und dann könnte man halt auch fragen, was steht hier gerade vor mir auf dem Tisch? Oder man geht zum Kühlschrank und sagt, hier, die Zutaten habe ich noch, was kann ich daraus jetzt zubereiten?
Früher war ja oft das Argument, dass bei Androids oftmals Updates später ausgespielt wurden, weil nicht alle Anbieter Vanilla Android angeboten haben, sondern eben eine proprietäre Software aufgesetzt haben. Da war dann mal eine bessere, mal eine schlechtere Bedienungshilfe dabei und Updates dauerten eben etwas länger, bis sie dann an das entsprechende System angepasst waren. Wie ist denn das heute?
Das ist mal mehr, mal weniger immer noch so. Android ist ja wirklich ein Open-Source-Software, die einfach jeder benutzen kann, grundlegend. Das heißt, alle Hersteller außer Apple nutzen Android. Die einen mal mehr clean, die anderen deutlich weniger und bauen da noch was anderes drumherum. Zum Beispiel die chinesischen Hersteller, die bauen sehr gerne sehr stark eigene Systeme, was dann nicht mehr sehr viel mit Android zu tun hat. Zu denen kann ich dann leider jetzt auch nicht sagen, inwiefern da welche Bedienungshilfen drauf verfügbar sind. Bei Samsung ist es auf jeden Fall so, dass die sehr eng mit Google zusammenarbeiten und dementsprechend auch relativ schnell Updates also mit durchreichen. Bei Google ist es natürlich perfekt, also wie bei Apple. Google ist ja Urheber von Android. Das heißt, sobald es ein Android-Update gibt, kriegen die Google Pixel-Nutzer das quasi sofort. Und das ist ja bei Apple genauso. Sobald Apple ein Update rausbringt, kann man das, wenn es auf dem Gerät kompatibel ist, sofort installieren und es läuft. Das ist ein Vorteil von Google Pixel. Wie gesagt, Samsung arbeitet relativ eng mit Google zusammen, aber die machen noch ihr eigenes System draus. Das heißt One UI. Inzwischen sind wir bei Samsung bei One UI 8. Da kommt jetzt irgendwann noch One UI 8.5 raus. Und da muss ich tatsächlich sagen, das gefällt mir von der ganzen Bedienung her besser als das reine Android von Google. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass Samsung gerne mal ein paar Dinge von Apple klaut, so was jetzt den Aufbau angeht. Die inspirieren sich da mitunter schon stark gegenseitig. Vielleicht auch, um den Umstieg nicht so schwer zu machen, nach dem Motto, hey, ihr seid so unzufrieden mit dem anderen, dann kommt doch zu uns, wer weiß. Aber das gereicht dann einem zum Vorteil, wenn dann sowas wie Samsung dahin geht und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt fast das reine Android, bauen es aber noch ein bisschen um und in meinem Fall auch ein bisschen hübscher, meiner Meinung nach. Aber der Vorteil ist dann dazu auch noch, dass dann die Firmen, die eben Android bauen oder die halt Android nutzen und dann noch was Eigenes draufbauen, halt auch nochmal eigene Funktionen mit reinbauen können. Rein bedienungshilfemäßig würde ich sagen, ist das jetzt nichts weiter. Also es gibt auch von Samsung so eine Videogeschichte, also so ein, wie hieß das, Bixby Vision. Das ist, kann man so ein bisschen vergleichen mit der Geschichte, die es auch bei Apple gibt, dass man die Kamera aktiviert und dann findet einem das Türen und so weiter. So in der Art ist es bei Samsung auch. Das ist eine Samsung-eigene Funktion. Aber wie gesagt, das kann man auch einfach über Gemini machen und dann läuft das genauso. Und ja, Updates kommen später. Was aber glücklicherweise inzwischen so ist, früher war es ja so, du hattest ein Android-Gerät und du hast nach Release vielleicht 3, 4 Jahre, wenn es hochkommt, Updates bekommen. Inzwischen sind die Hersteller eher dabei, dass sie sagen, man kriegt auf jeden Fall 7 Jahre Software-Updates und das ist schon ordentlich und damit sind sie auch mit Apple gleichgezogen. Während Apple ja meistens nicht genau sagt, wie lange Geräte Updates bekommen, aber es ist schon die Erfahrung, dass sie relativ lange Updates bekommen.
Ja, wie ist denn das überhaupt mit der Verfügbarkeit? Also bei Anbietern, die Android nutzen, aber halt eigene Software draufsetzen, wie sieht es denn da aus? Also aus welchem Angebot kann ich denn da wählen, wenn ich jetzt auf eine Bedienungshilfe angewiesen bin?
Man kann auf jeden Fall sagen, je näher das System am Original Android dran ist, desto besser wird es vermutlich mit Bedienungshilfen funktionieren. Und wie gesagt, gerade bei den chinesischen Herstellern wird es wahrscheinlich Talkback geben. Das müsste man dann einfach recherchieren, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt einen Oppo, einen Honor, einen Xiaomi oder was weiß ich haben möchte. Dann kann man das meistens nachlesen, ob die halt sowas wie Talkback anbieten. Dadurch, dass Talkback eine sehr fundamentale Sache ist, wird es das vermutlich mit übernehmen. Aber je näher wir am reinen Android dran sind und je nachdem, wie auch die Firmen gewillt sind, da mit dafür zu sorgen, auch für die Barrierefreiheit, hilft das schon. Und das ist bei Samsung zum Beispiel eben gegeben. Die sind ja wirklich ein Riesenplayer auf dem Markt und dementsprechend kann man da schon sagen, dass das läuft. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es ein Vorteil ist, dass man auch Android in Erwägung zieht, weil Verfügbarkeit ja auch mitunter damit zusammenhängt, wie viel Geld habe ich zum Beispiel zur Verfügung. Weil bei einem iPhone ist das so, ich muss mit den Preisen leben, die der Markt mir gibt. Und das heißt, ich muss mit den Preisen leben, die Apple mir gibt, weil Apple den Markt ja doch sehr stark kontrolliert. Also auch Einzelhändler können jetzt nicht sonst wie heftige Rabatte auf das iPhone oder auf andere Geräte anwenden. Die können schon ein bisschen, aber halt bei weitem nicht so viel. Während Android-Geräte auch durch den Wettbewerb unter Android-Plattformen viel mehr Wertverfall haben. Und dann kriegt man auch mal ein Flaggschiff-Smartphone, also ein wirklich verdammt gutes Smartphone, vielleicht aus dem letzten Jahr oder so, für einen Bruchteil des Preises, was es vorher gekostet hat. Also auch gerne mal für 300, 400 € weniger. Und das ist dann natürlich ein deutlich attraktiveres Angebot als jetzt ein iPhone, wofür ich dann ein Jahr später immer noch, was weiß ich, 800 € hinlegen muss. Dementsprechend finde ich, hat Zugänglichkeit auch immer was damit zu tun, wie viel Geld habe ich denn? Und dann hat man bei einem Anbieter wie Samsung halt den Vorteil, dass die in jeder Sparte unterwegs sind. Die haben die Flaggschiff-Smartphones für die Leute, die beste Technik haben wollen, die Samsung zu bieten hat. Aber die haben halt auch Mittelklasse- und Einsteiger-Smartphones. Und das ist bei den ganzen anderen Herstellern von Android-Geräten genauso und bei Google ja beispielsweise auch. Und selbst Apple hat ja zumindest ein, was man als Mittelklasse-Smartphone bezeichnen würde, aber das kostet halt immer noch 700 € wenn man es neu bei Apple kauft.
Ja gut, jetzt interessiert mich aber nochmal, also ich habe jetzt gemerkt, dass man, also ob man jetzt Apple oder Android bevorzugt, als Screenreader-nutzender Mensch hängt ein bisschen davon ab, wo man die Gewichtung legt, was einem wichtiger ist, ob man Wert legt auf gute Bildbeschreibung, schnelle und umfangreiche KI oder ob man flexibel Braille schreiben will, ob man eine bessere Performance haben will. Also ich würde nach diesem Vergleich immer noch ganz stark auf Apple schwören. Mich interessiert aber jetzt, warum du? auf Android umgestiegen bist.
Genau, das ist der Punkt. Du hast es richtig zusammengefasst. Es kommt wirklich auf die Gewichtung an. Will ich ein grundsolides, stabiles System und bin ich zufrieden mit dem, was mir gegeben wird von Seiten des Herstellers? Will ich ein stabiles Ökosystem? Will ich einen gut performenden Screenreader? Und brauche ich so diesen, ich nenne es mal technischen Schnickschnack ringsherum nicht? Dann ist Apple definitiv eine gute Lösung, weil man kriegt das Gerät und es sollte out of the box gut laufen. Mitunter hat VoiceOver Probleme, aber die werden relativ schnell in den meisten Fällen behoben. Bei mir ist das so, wie ich es auch anfangs ja schon erwähnt habe, ich bin ein sehr technikinteressierter Mensch. Ich finde Trends sehr spannend, ich finde neue Technik sehr spannend und ich finde halt auch cool, wenn die Systeme ein bisschen experimentierfreudiger sind, wenn man ein bisschen mehr individualisieren kann, war ja auch so ein Argument früher, Android ist deutlich individualisierbarer als iOS, hat sich inzwischen auch ein bisschen relativiert. Aber was bei mir tatsächlich den Unterschied gemacht hat, ist, dass es auf dem Android-Markt faltbare Smartphones gibt. Da muss man jetzt ein kleines bisschen ausholen. Aktuell gibt es zwei Formfaktoren. Den Fold-Faktor, das ist quasi, wenn du das Handy aufklappst, klappst du es auf wie ein Buch. Wenn es zugeklappt ist, sieht es aus wie ein normales Smartphone. Im Fall von meinem jetzt eins mit einem, ich glaube, 6,5 Zoll Display. Wenn man es dann aufklappt, hat man quasi schon ein kleines Tablet von ungefähr 8 Zoll. Und das ist für mich, habe ich gemerkt, als ich das Testgerät da hatte von Samsung, das ist für mich so ein Punkt, der funktioniert, weil ich habe noch einen Sehrest und diese Größe ist genau das, was ich brauche. Ich hatte vorher ein iPhone 16 Pro Max, das hatte 6,9 Zoll und trotzdem, wenn ich jetzt Fotos machen wollte oder auch mal Fotos mir anschauen wollte, wenn ich Videos gucken wollte und so, musste ich sehr nah herangehen und habe immer noch nicht allzu viel gesehen. Und dieser Formfaktor von 8 Zoll ist genau dieser Sweet Spot, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein iPad nehme, das ist mir teilweise dann schon ein bisschen zu groß und die 8 Zoll sind wirklich perfekt, dass ich halt wirklich das ausschöpfen kann visuell, was ich habe und dann eben zum Beispiel Fotos, Videos oder auch generell Content, wenn ich einmal jetzt generell ein bisschen meine Augen entspannen möchte, mache ich das Smartphone auf und kann auf eine größere Fläche gucken, das ist deutlich angenehmer. Das war es am Ende für mich und einfach, weil ich auch generell dieses Thema faltbares Smartphone mal ausprobieren wollte. Und das gab es eben von Apple bis dato noch nicht, gibt es auch immer noch nicht, aber laut Gerüchten kriegen wir es im September. Anrufe entgegennehmen, da gibt's bei Samsung eine Funktion, die finde ich unfassbar praktisch. Da kann ich die haptischen Tasten benutzen, um Anrufe entgegenzunehmen und eben auch abzulehnen. Also das kann man einstellen, das wird einem auch, ich glaube, mir wurde das sogar angeboten während der Einrichtung oder auch als Tipp von Talkback habe ich dann die Mitteilung gekriegt, du kannst das einstellen, dass man quasi, wenn der Anruf eingeht, ich die Lauter-Taste benutzen kann, um den Anruf entgegenzunehmen oder die Seitentaste, also einfach den Power-Button, um ihn abzulehnen. Und auch während ich dann schon spreche, kann ich immer noch diesen Power-Button benutzen, um den Anruf eben abzulehnen. Oder was heißt abzulehnen? Zu beenden. Da muss man sagen, keine Sorge, wenn das Display gerade aus ist und man will es einfach nur wieder anschalten, um vielleicht mal zum Ziffernblock zu wechseln, den Lautsprecher zu aktivieren und so. Wenn man da dann die Seitentaste drückt, dann geht erstmal nur das Display an und der Anruf wird nicht sofort beendet. Wenn dann aber das Display an ist und man drückt die Taste, dann wird der Anruf halt beendet und dann muss man nicht auf dem Display rumtippen. Manchmal funktioniert vielleicht die Doppeltipp-Eingabe nicht beim ersten Mal, weil man ein bisschen schlampig war mit der Eingabe oder so. Kann auch mal passieren im Stress. Und deswegen einfach nur einen Knopf drücken zu können, das liebe ich. Und dann eben die KI, einen intelligenten Sprachassistenten zu haben, das war für mich auch ein ganz großer Punkt, der cool war. Auch so Sachen wie, das ist wirklich ein Luxusproblem, aber auch so Sachen wie, ich kann mir jede x-beliebige MP3-Datei nehmen, pack die mir aufs Handy und kann sie als Klingelton einfach hinzufügen, ohne dafür irgendwelche Workarounds zu machen.
Ja, das finde ich auch schlimm bei Apple.
Ja, das ist echt ein Traum, das macht richtig Spaß und generell kann man schon noch ein bisschen mehr machen, wenn man jetzt wirklich so auf Drittanbieterzeug steht. Was man aber auch sagen muss, ist, dass man, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Sicherheit geht, was mir persönlich auch immer ein großes Anliegen ist, dass Leute auf ihre Daten achten. Und wenn man keinen Bock hat, sich jetzt mit so Sicherheitstools und dem Ganzen auseinanderzusetzen oder sich mit Einstellungen auseinanderzusetzen, nach dem Motto, ich muss jetzt hier und da Haken rausnehmen, sonst wird es schwierig, gerade wenn es um Thema Google geht, dann ist man mit Apple wahrscheinlich nochmal besser beraten. Weil, wie gesagt, Android-Software von Google, Google-Geschäftsmodell, wir handeln mit euren Daten. So, dann hat man entsprechend natürlich auch viel mehr Banner-Anfragen, die man verstehen und mit denen man sich auch auseinandersetzen muss, um dann halt eine entsprechende Entscheidung zu treffen, will ich das jetzt zulassen oder nicht? Oder auch Gemini, auf welche Apps will ich, dass es zugreift, auf welche Apps will ich vielleicht nicht, dass es zugreift. Und deswegen muss man sich mit dem System schon meiner Ansicht nach ein bisschen mehr auseinandersetzen. Wenn man das aber möchte, wenn man so ein bisschen dieses Individualisierte haben möchte, wenn man einfach mal was Neues möchte oder wenn einen zum Beispiel auch dieser Fold-Faktor interessiert, weil man eben einfach ein großes Display haben möchte, dann kann man das machen. Und der andere Fold-Faktor, von dem ich erzählt habe, ist der Flip. Das ist quasi wie ein altes Klapp-Handy, eben nur als Smartphone. Wenn du das aufklappst, ist es so groß wie ein normales Smartphone. Wenn du es zuklappst, ist es deutlich kleiner und kompakter. Inwiefern das dann aber mit Talkback funktioniert, weil die Außendisplays dann meistens keine vollwertigen UIs sind, sondern nur irgendwelche Widgets und ein paar Apps, die da drauf laufen, das kann ich nicht sagen, weil ich bisher noch keinen Flip ausprobiert habe. Aber man hat halt zumindest, was das angeht, eine deutlich größere Range, was man an Geräten ausprobieren kann, wenn man sich für Android entscheidet.
Ja, du hast jetzt ein Stichwort gebracht, Widgets und ein paar Apps. Das bringt mich auf Wearables. Lass uns mal über den Sinn und ja, Unsinn will ich gar nicht sagen, aber von Wearables sprechen. Ich habe mir zu Weihnachten mag ich gar nicht sagen, ich habe mir eine Apple Watch geschenkt und empfinde das als rausgeschmissenes Geld für mich. Ich weiß, dass das vielen Menschen sehr helfen kann, wenn man Schlafprobleme hat und wenn man gesundheitlich sich da irgendwie fit halten will oder sowas. Aber das brauche ich alles nicht und für mich ist das eigentlich nutzlos. Es sei denn, du kannst mich jetzt vom Gegenteil überzeugen.
Nein, das also, werden wir sehen, aber das ist tatsächlich auch sowas, das ist wieder genau die Frage, was will ich damit machen? Ich habe mir damals 2019 auch eine Apple Watch geschenkt zu Weihnachten. Und ich hatte genau dieses Problem. Ich stand da und dachte mir, brauche ich die jetzt wirklich? Und herauszufinden, ob man eine Smartwatch braucht, geht halt nur, indem man eine benutzt. Und ja, sich einfach mal so eben für 4 Wochen eine Smartwatch irgendwo ausleihen, wird tendenziell eher schwierig. Dementsprechend habe ich es halt damals gewagt und habe sie mir gekauft und ich fand es tatsächlich sehr hilfreich. Auf jeden Fall, was man sagen muss, bei Apple funktioniert VoiceOver auf der Apple Watch. Also wenn man eine haben möchte als Mensch mit Sehbehinderung oder Blindheit, dann kann man das auf jeden Fall nutzen. Bei Android oder generell bei anderen Wearables, bei anderen Watches kommt es drauf an. Da braucht man eine sogenannte Wear OS-Uhr. Also Wear OS ist quasi das Äquivalent, das ist quasi Android für Uhren. Und manche Hersteller benutzen das nicht. Also es gibt auch Hersteller, die nutzen einfach ganz oder haben einfach ganz normale Fitness-Tracker, die dann, keine Ahnung, 30 Tage lang Akkulaufzeit haben. Dann laufen da aber keine speziellen Apps drauf. Dann ist da so ein dediziertes System drauf und das hat dann meistens auch keine Bedienungshilfen. Da muss man dann aufpassen. Deswegen Wear OS hat Talkback, alle anderen meistens haben nichts. Und dementsprechend, ja, ich nutze das tatsächlich sehr gerne. Zum einen für zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eben eine Anfrage an, damals war es Siri, jetzt ist es Gemini habe, kann man das tatsächlich auch auf der Uhr benutzen. Und gerade wenn ich ein Tool wie Gemini auf der Uhr habe, das ist schon heftig. Wenn mein Handy gerade einfach nicht in Reichweite ist, ich will kurz was wissen, dann kann ich auch einfach meine Uhr fragen und die kann mir das genauso beantworten. Das finde ich cool. Dann auch für sowas wie Timer. Ich bin jemand, ich bin sehr pingelig, wenn es um meinen Tee geht. Und wenn ich dann in der Küche hantiere, dann will ich halt nicht immer noch das Handy mit mir rumtragen oder es irgendwo hinpacken und dann am Ende noch was draufschmeißen oder so. Dann kann man auch sehr gut einfach die Uhr nehmen, den Sprachassistenten aufrufen, sagen, hier, stell mir den Timer auf XY, dann läuft das. Gesundheitsfeatures ist bei mir, ja, ich lasse das tracken, also sowohl meinen Schlaf als auch wenn ich draußen aktiv bin, dass ich da einfach ein paar Statistiken habe, wie ich mich so bewege. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Anzeichen dafür habe, krank zu werden, das erkennen die Uhren mitunter auch manchmal, mal mehr, mal weniger zuverlässig, finde ich das auch sehr hilfreich. Was ich auch cool finde, ist diese Funktion, dass man sein Handy suchen kann. Also wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, mein Handy irgendwo verlegt habe, dann kann ich es eben über die Uhr anpingen. Das geht auch bei beiden, ist eine Funktion, die finde ich richtig toll. Was man aber auch sagen muss, viele Leute haben so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt meine Uhr habe, dann kann ich auch ganz cool Navigation und sowas machen. Das ist extrem frickelig. Also wenn ich jetzt auf meinem Mini-Display eine Route eingeben muss und die dann erstmal starten muss, Das ist so fummelig, da nehme ich dann doch lieber das Smartphone. Meistens verknüpft sich die App dann automatisch mit der Uhr. Das heißt, ich kann das Handy dann in der Tasche lassen und dann anhand von Vibrationsmustern weiß ich, okay, als nächstes links, als nächstes rechts oder wenn sie gar nichts macht, halt weiter geradeaus. Das funktioniert ganz gut. Was auch ein Vorteil ist, wenn man das denn möchte, man kann sich Uhren kaufen, wo man eine eSIM drauf installieren kann. Und dann kann man halt auch die Uhr unabhängig vom Handy nutzen, wenn die einmal eingerichtet ist. Oder dann kann ich mein Handy halt auch mal kurz irgendwie liegen lassen, zum Beispiel wenn ich auf dem Spaziergang bin oder so, dass ich dann zumindest, wenn jetzt irgendein wichtiger Anruf reinkommt oder so, dass ich den halt trotzdem mitkriege und halt nur die Uhr mitnehmen muss und nicht noch das Handy. Das fand ich immer sehr angenehm, weil ich halt jemand bin, ich bin gerne erreichbar. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Manchmal möchte man vielleicht auch einfach nicht erreichbar sein. Dann ist das ja auch völlig legitim. Aber auch generell so diese Freiheit zu haben, selbst wenn das Handy mal weg ist oder so, ich habe immer noch was, womit ich, worüber ich kommunizieren kann. Oder im Fall der Apple Watch Ultra, die ich auch eine Weile genutzt habe, wenn es mich irgendwo in der Pampa umlegt und ich brauche Hilfe, kann ich eine Sirene starten, so lauter so Zeug. Das hat mich dann doch dazu bewogen, dass ich sage, okay, ich habe mir damals eine Uhr gekauft und ich bin dann auch sehr gerne dabei geblieben, weil sie dann doch einige Funktionen hat, die ich im Endeffekt auch einfach nicht mehr missen möchte. Und was man auch noch sagen kann zum Thema Smartwatches, ist natürlich wieder dieser Faktor bei Apple, eigentlich nur die Apple Watch. Da kommt zum Glück die EU mit dem Digital Markets Act und sagt hier, öffnet das mal ein kleines bisschen, dass zumindest so gewisse Funktionen auch mit Drittanbieter-Uhren funktionieren. Aber so ökosystemmäßig ist jeder unterwegs. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Samsung Galaxy Watch, obwohl mir die Pixel Watch besser gefallen hat, also die Uhr von Google. Die lief einfach noch mal ein bisschen angenehmer, fand ich von der Performance her und hatte auch einen schöneren Formfaktor und alles. Da hätte ich dann aber auf gewisse Funktionen wie zum Beispiel dieses Handy anpingen etc. verzichten müssen, weil das eben eine Ökosystemfunktion ist. Aber grundlegend ist eine Wear OS-Uhr schon erstmal kompatibler mit allen möglichen Android-Versionen, als das jetzt eine Apple Watch zum Beispiel mit Android wäre oder eine Pixel Watch mit Apple.
Okay, ich glaube, dann haben wir alle Faktoren jetzt mal abgegrast und ich glaube, dass man sich jetzt ein umfassendes Bild davon machen kann, welches Betriebssystem was besser kann und das dient, glaube ich, ganz gut als Entscheidungshilfe. Julian, ich danke dir für diesen Input.